Den angegebenen Predigttext für diesen Sonntag finden wir in der Offenbarung. Vielfach heißt sie ja die Offenbarung des Johannes, aber in der Bibel, die ich jetzt hier vor mir zu liegen habe, steht als Überschrift die Offenbarung Jesu Christi durch Johannes. Und wenn wir die Offenbarung lesen, ist das auch richtiger so, denn Jesus Christus selbst hat sich dem Johannes geoffenbart und ihm das gegeben und gesagt, was er zu schreiben hat. Vom Vers 9 an, ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn. Und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden in Asia und nach Ephesus und Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen gleicht, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reicht, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Brausen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Johannes schreibt hier, ich, Johannes, hat er in den Evangelien oder im Evangelium nie geschrieben. Da sprach er immer von dem Jünger, den Jesus lieb hatte. Er hat nie in dem Evangelium seinen Namen genannt. Und jeder, der das Evangelium liest, weiß, dass es um Johannes geht. Aber hier, an dieser Stelle, nennt er seinen Namen und stellt sich damit auch ganz eindeutig vor als Schreiber dieses Briefes oder dieser Offenbarung. Ich bin auch euer Bruder. Eine Wandlung, die wir auch, ich denke mal, nicht überhören sollten. Im Evangelium bezieht Johannes immer noch eine besondere Stellung für sich zu Jesus. Der Jünger, den Jesus lieb hat. Hier stellt er sich nicht mehr als einer vor, der eine besondere Stellung einnimmt. Hier stellt er sich vor, als euer Bruder. Ich bin nicht mehr, ich bin auch nicht weniger als ihr. Ich bin Glied am Leibe Christi. Und ich habe als euer Bruder genau die gleichen Erfahrungen machen müssen, und ich werde sie machen, solange wie er auch hier schreibt und auf dieser Erde ist, wie auch ihr, meine Brüder. Und damit natürlich nicht nur die Brüder, sondern die ganze Gemeinde gemeint. Mit Anteil habe ich an eurer Bedrängnis. Im letzten Kapitel des Johannesevangeliums wird uns berichtet, dass Jesus dem Petrus offenbart, dass er einmal einen Weg gehen muss, der ihm nicht gefällt, dass ihn ein anderer gürten wird und ihn vom Tode führen wird, zum Märtyrertod. Und dann sagt Petrus, und was wird mit dem da? Und damit weist er nämlich auf Johannes hin. Und Jesus sagt, das hat dich doch jetzt gar nicht zu interessieren. In der Bibel steht so, was geht es dich an? Was geht es dich an, was mit ihm passiert? Du bist jetzt gefordert. Du bist es, mit dem ich gesprochen habe. Du bist es, mit dem ich auch wieder ins Reine gekommen bin, oder du mit mir und ich mit dir. Das getrübte Verhältnis durch die Verleugnung des Petrus war geklärt. Und Jesus sagt, wenn das geklärt ist, dann wirst du auch wieder in dein Amt eingesetzt. In dein Amt als der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Aber dieser Schritt musste erst passieren. Und Johannes ist der Letzte. Der letzte der Apostel, der alle anderen überlebt hat. Und alle anderen 11, auch der Matthias, der später zugewählt wurde, haben den Märtyrertod erlitten. Außer Johannes. Und im hohen Alter empfängt Johannes diese Offenbarung und bestätigt seinen Brüdern und Schwestern, ich lebe genau in den Bedrängnissen, die ihr macht, die ihr erlebt. Ich rede also nicht von einem, der überhaupt keine Ahnung davon hat und der nur gute Worte weiß, sondern ich leide mit euch. Und am Reich, also Anteil am Reich Gottes und am standhaften Ausharren. Und er bestätigt damit den Gemeinden, dass sie Anteil am Reich Gottes haben. Und dass sie beständig sind in Geduld, Ausharren und das ertragen, was sie an Verfolgung, an Verspottung, an Hohn erleben und ertragen müssen. Ich, Johannes, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um seines Zeugnisses Jesu Christi willen. Patmos war eine römische Sklaveninsel oder Gefängnisinsel, besser gesagt. Es ist uns ja bekannt, im Zarenreich Russland wurden die Verbrecher, die nicht zum Tode verurteilt wurden, nach Sibirien gejagt und mussten da sehen, wie sie ihr Leben fristen, ohne Unterstützung, ohne Hilfe. Sie mussten eben klarkommen, was sie sich selbst suchten und fanden, wie sie selbst irgendwelche Sicherheiten brachten und wie sie da überleben konnten. So ähnlich war es Am Anfang nach der Entdeckung Australiens, da war Australien für die Engländer die Insel oder das Land, wo sie die Leute hinbrachten, die sie nicht mehr haben wollten, die irgendwelche Straftaten begangen hatten. Das war so eine richtige Strafkolonie. Und so müssen wir uns auch Patmos vorstellen. Da sind, wir würden heute sagen, die Verbrecher hingeschickt worden. Und unter diese Leute musste Johannes oder wurde Johannes geschickt und er musste unter diesen Leuten leben. Er wusste also, was Bedrängnis heißt. Und er wurde nicht aus irgendwelchen Grund dahin gewiesen, auch nicht wegen irgendwelcher Verbrechen, sondern um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Von Paulus und Petrus wissen wir, dass sie gewaltige Redner waren. Aber wenn Johannes das hier so schreibt, dann ist es eine Tatsache, dass auch er nicht geschwiegen hat, sondern dass auch er in aller Öffentlichkeit Gottes Wort verkündigt hat, das Zeugnis von Jesus Christus als den Sohn Gottes, der gekommen ist, um die Menschheit zu erlösen, mit Gott zu versöhnen. Das war der Grund, weswegen Johannes auf die Insel Patmos verbannt wurde. Am Tag des Herrn war ich im Geist, so schreibt er. Es gibt einige Ausleger, die meinen, mit dem Tag des Herrn sei der letzte Gerichtstag gemeint. Aber die meisten Ausleger, habe ich so nachgelesen, sind der Überzeugung, dass es ein Sonntag war, der erste Tag der Woche. Und warum der Tag des Herrn? Am ersten Tag ist Jesus auferstanden. Pfingsten geschah am ersten Tag der Woche, an einem Sonntag. Und die Gemeinden versammelten sich, und so steht es auch immer wieder da, am Tag des Herrn, um in Gemeinschaft zu leben, um das Wort zu hören, um sich gegenseitig aufzurichten und aufzubauen und im Gebet und im Abendmahl zusammen zu sein. Es geht immer um den Tag des Herrn, um den ersten Tag der Woche. Und der ist bis heute der erste Tag, wenn es auch in unserem Kalender nicht mehr der erste Tag ist. Das ist einmal ganz klar gesagt. Ich weiß es noch, als es damals in den Fahrplänen der Eisenbahn anfing, wie die Tage zu ordnen sind, dann war plötzlich der siebte Tag der Sonntag, Montag der erste Tag. Und ich habe es auch schon mal gesagt hier, damals hat sich der Pastor Arndt noch aufgeregt, einen Artikel in der Zeitung geschrieben, dann müssen wir die ganzen Wochentage umbenennen, dann ist ja der Mittwoch nicht mehr der Mittwoch. Also der bleibt dabei, der erste Tag der Woche ist der Sonntag, auch wenn er in unseren Medien und in unserem ganzen Umfeld als der letzte Tag der Woche bezeichnet wird. Das war ein besonderer Tag, ein Tag, an dem sich Jesus offenbart. Am Tag seiner Auferstehung offenbarte er sich am Grab den Frauen. Er besuchte seine Jünger hinter verschlossenen Türen, offenbarte sich ihnen. Er offenbarte sich den Zweien, die da unterwegs waren nach Emmaus. Es ist ein Tag, wo sich Jesus offenbart. Pfingsten. Da geschah dieses große Ereignis, dass sich Gott im Geist offenbart hat. Der erste Tag der Woche ist damit auch immer wieder ein ganz besonderer Tag, wo sich Jesus in besonderer Weise offenbaren möchte und offenbaren will. Das heißt nicht, dass wir an den anderen Tagen keine Gemeinschaft mit ihm haben können. Aber dafür ist der Sonntag uns gegeben, dass wir uns auch gegenseitig sehen, begrüßen, uns gegenseitig Mut machen und auch gemeinsam auf Gottes Wort hören. Gemeinsam ist etwas anderes als allein zu Hause. Gott will sich auch in der Gemeinde an diesem ersten Tag der Woche, an dem Sonntag, offenbaren. Und an diesem Tag erlebt Johannes, ich möchte fast sagen, für sich ganz persönlich ein zweites Pfingsten. Er war im Geist, so schreibt er es. Es war eine besondere Situation, dass der Heilige Geist Johannes jetzt auch aufnahmebereit machte. Und ich weiß, und ihr kennt mich ja alle, es ist immer wieder meine Bitte, dass es nicht nur der Geist ist, der redet durch meinen Mund, sondern dass auch der Geist vorbereitet zum Hören. Und auch wenn ich da sitze, will ich auch hören, möchte mich auch vorbereiten lassen. Und so wurde Johannes an diesem Tag extra durch den Heiligen Geist vorbereitet auf das, was er erleben sollte. Und dann hört er den Auftrag, das aufzuschreiben in ein Buch, was er sieht. Es müssen Bilder gewesen sein, die uns dann wörtlich beschrieben werden in der Offenbarung. Aber es sind auch Worte gewesen, die Johannes gehört hat. Denn er schreibt an die Gemeinden, an die sieben Gemeinden in Asien, oder heute Kleinasien genannt. Und als er diese Stimme, dieses gewaltige Reden hört, schaut er sich um und wollte nach der Stimme sehen. Die Stimme war schon so gewaltig, dass er meinte, irgendwo muss doch das herkommen. Und er sieht sieben goldene Leuchter. Nicht zu verwechseln mit den sieben Armienleuchtern. Hier geht es um sieben einzelne Leuchter, die jeder einzeln für sich stehen. Und wir wissen dann ja aus dem, was wir gehört haben, dass es um die sieben Gemeinden geht. Für jede Gemeinde steht ein goldener Leuchter. Und warum es genau sieben sind, das ist in der Schrift eine Vollzahl, eine Zahl, die alles umschließt. Und wenn Johannes hier den Auftrag hat, an die sieben Gemeinden zu schreiben, dann ist das ein Wort auch an alle anderen Gemeinden, die es lesen und hören. Nicht nur an die sieben Gemeinden in Kleinasien, dann gilt das auch für die Gemeinden in Europa. Ob in Korinth, in Philadelphia oder wo auch immer Gemeinden waren. Auch selbst in Rom. Dieses Wort gilt allen Gemeinden. Und darum können wir auch nicht auf diesen verrückten Trichter kommen oder auf diese Idee, naja, die Gemeinden sind ja längst nicht mehr da, die sind ja alle verschwunden. Damit hat uns das Wort nichts mehr zu sagen. Nein, das Wort gilt an alle Gemeinden bis in unsere Zeit und bis in die Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Sieben goldene Leuchter. Für Jesus ist jede Gemeinde ein Leuchter. Seinen Jüngern sagt er einmal, ihr seid das Licht der Welt. Da sagt er nicht, ihr sollt es sein. Da sagt er nicht, ihr müsst euch jetzt aber besonders zusammenreißen, um ja Licht zu sein. Sondern Jesus sagt es, seinen Jüngern, ihr seid. Und wenn es hier heißt, dass für jede Gemeinde ein Leuchter steht, dann ist das nur noch eine Bestätigung dafür, dass die Gemeinde in dieser Welt Licht ist. Dazu ist Gemeinde in dieser Welt. Und das ist der erste Eindruck, den Johannes sieht. Und dann kommt aber erst die Hauptsache. Mitten unter den Leuchtern das Gesicht, die Gestalt eines Menschensohnes. Und dann beschreibt Johannes das, was er sieht. Sein Haupthaar war weiß wie Wolle. Weiß, das Zeichen für Reinheit. Das, was Johannes hier beschreibt, ist ein Weiß, das wir uns nicht vorstellen können. Es ist ein Weiß, das gefüllt ist mit dem Licht Gottes. Ein strahlendes, leuchtendes Weiß. Weiß wie Schnee, versucht er das in irdischer Sprache deutlich zu machen. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Als Johannes das geschrieben hat, wusste er noch nichts von Röntgenstrahlen, kannte auch noch keine Laserstrahlen, aber er hat die Augen des Menschensohnes gesehen als ein Licht, als ein Leuchten, das alles durchdringt. Schon der Psalmist weiß, dass es vor Gott kein Entrinnen gibt. Nehme ich Flügel der Morgenröte, also ans äußerste Meer, wo die Sonne aufgeht oder da, wo sie untergeht, wenn ich mich irgend in eine Höhle verstecken würde, du Gott siehst mich. Das weiß schon der Psalmist. Und das empfindet Johannes hier so. Dieser Blick, er durchleuchtet den Menschen. Nicht um irgendeinen Leberschaden oder Lungenschaden festzustellen, sondern um zu sehen, wie es in seinem Herzen aussieht. Vor Menschen können wir ein freundliches Gesicht aufsetzen, können so tun, als ob. Und damit können wir auch Menschen täuschen. Aber Christus, mit diesem Blick können wir nicht täuschen, und das sollte uns bewusst sein. Er sieht uns durch und durch. Seine Füße wie schimmerndes Erz. Erz, so habe ich es gelesen, ist mir noch nie so aufgefallen, wird in der Bibel immer wieder in Zusammenhang gebracht mit Gericht, mit Strafe. Und darum steht Jesus auch letztendlich als der Richter da. Und es wird auch dann klar, was Johannes sieht. Glühende Augen, glühende Füße wie Erz aus dem Ofen, eine Stimme gewaltig wie viele Wasser, und er hatte in seiner rechten Hand die sieben Gemeinden. die 7 Sterne der Gemeinden. Jesus sagt, ich will bauen meine Gemeinde. Und damit macht sich Jesus zum Herrn der Gemeinde. Nicht irgendwer ist Herr der Gemeinde, sondern Jesus Christus. Und wenn Johannes hier sieht, dass die 7 Sterne der Gemeinde in seiner Hand sind, dann ist das klar, dass Jesus seine Gemeinde in seiner Hand hält. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, das ist weit weg von uns. Wir dürfen sicher sein, Jesus übersieht keinen von uns Menschen, geschweige denn seine teuren erkauften Kinder, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Schwert ist Beispiel oder Sinnbild für die Gerichtbarkeit. Jesus sagt, das Schwert, das aus seinem Mund hervorgeht, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, lesen wir an anderer Stelle, ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Leib und Seele. Es trennt den irdischen Menschen von dem Menschen, den Gott rufen möchte. Und wenn es hier an dieser Stelle heißt, dass er einmal die 7 Gemeinden in seiner Hand hält und das Schwert aus seinem Mund geht, dann geht es nicht um das Endgericht. Wenn wir dann im nächsten Kapitel 2 und 3 die Sendschreiben an die Gemeinde lesen, dann spüren wir es, dass das Gericht am Hause Gottes anfängt. Von der Gemeinde, wo Jesus sagt, ich sage es mal zu Deutsch, alles in Ordnung, beste Verhältnisse, die Verbindung zu mir ist in Ordnung, bis hin, dass Jesus sagt, weil du lau bist, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Weil du mir ein Ekel geworden bist. Aber das sagt Jesus oder lässt Jesus nicht sagen, um die Gemeinde zu vernichten, sondern jedes Sendschreiben, alle 7, enden damit, dass Gnadenangebot gemacht wird, dass das Angebot zur Umkehr gemacht wird. Haltet doch fest an der ersten Liebe. Warum müsst ihr denn jetzt eure eigenen Wege gehen? Kehrt doch zu mir zurück. Nur dann habt ihr die Chance, mit mir in der Herrlichkeit zu sein. Wenn wir die 7 Sendschreiben durchlesen, dann denke ich, dass wir auch als ganz kleine Schar hier bei uns in Bütze oder auch wenn es große Gemeinden sind, dass wir uns alle davon ein Stück abschneiden können. Ob es die Ermahnung ist, zur Rechtweisung oder aber auch das Gnadenangebot, dass wir in unserem Leben nicht einfach so dahin leben. Das Letzte, was ich jetzt noch sagen möchte, ist, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Siehe, ich war tot und ich lebe. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Johannes weiß um den Tod Jesu. Er war dabei, als er am Kreuz starb. Er hat es erlebt, wie Jesus seinen Geist aufgab. Er hat ihn als auferstanden erlebt. Und er erlebt ihn jetzt als den Herrn, der da ist, der da war und der da kommt. Ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt in der Gottessohnschaft von Ewigkeit bis Ewigkeit keine Unterbrechung. Wer der Meinung ist, dass Jesus die 33 Jahre auf der Erde nicht Gottes Sohn war, der irrt. Jesus sagt es hier ganz eindeutig. Ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er, der tot war, der lebt, ist auch in diesen Stunden des Todes Gottes Sohn gewesen. Es gibt keine Unterbrechung. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Jesus ist es, der einmal auch die Tore des Todes und des Totenreiches öffnen wird. Und dann werden alle vor ihm erscheinen. Und alle werden ihn als den Herrn anerkennen, ob sie es wollen oder nicht. Ob sie hier ein Leben lang gesagt haben, es gibt ja keinen Gott und dieser Quatsch mit Christus hört uns doch auf. Sie alle werden ihn sehen, die ihn durchstochen haben. Sie werden wehklagen. Und wir haben es von Kindesbeinen an gehört und immer wieder auch jetzt. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Und damit bin ich schuld an seinem Tod. Ich bin mit einer von denen, die ihn durchbohrt haben. Das muss uns bewusst sein. Aber eben auch das Bewusstsein, das darf uns immer wieder froh machen, dass Jesus auch für die schon am Kreuz gebeten hat, die ihn da gepeinigt haben. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Bitte gilt auch uns. In Jesus Christus ist die Vergebung. Jesus Christus hat sein Blut für uns vergossen. Und darum ist er der Herr über die Gemeinde. Und er möchte die Gemeinde hindurchtragen, hindurch bewahren. Aber er ist auch Herr der ganzen Welt, der am Ende einmal richten wird. Und dann wird es keine Ausflüchte geben. Es ist ja so ein bekannt gewordenes Wort. Jeder Mensch entscheidet hier, wo er die Ewigkeit zubringt. Jeder Mensch entscheidet jetzt und hier, ob er in die Herrlichkeit eingehen darf oder ob er hören muss, geh von mir, ich kenne dich nicht. Wer sich hier zu seiner Schuld stellt, wer hier Vergebung von Jesus annimmt, der ist durch dieses Blut gerechtfertigt worden. Entschuldigung. Das ist die Botschaft, die uns auch hier gesagt werden will. Ich war tot für dich, für mich, aber ich lebe. und ich lebe in Ewigkeit. Amen.